willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute endlich mal wieder eine Folge mit dem Godfather of Basketball-Nerds hier in Deutschland. Ich habe hier mal wieder vor mir sitzen in Berlin-Schöneberg den André Vogt. Hey Dre.
Hey Jonathan.
Ja, freut mich, dass wir es geschafft haben. Du warst letzten Sommer schon mal hier. Wir haben damals schon über dein Got Next, The Magazine gesprochen. Mittlerweile gibt es 5 Ausgaben und über die 5. Ausgabe sprechen wir hier heute die Dark Issue. Also es wird dunkel. Es sind die unschönen Seiten unseres Lieblingssports und auch unserer aller Basketball-Lieblingsliga. Ich habe selber auch mal wieder einen Artikel schreiben dürfen über ein Thema, über das ich schon länger mal was loswerden wollte, weil es halt eins von vielen eher unschöneren Themen ist, die leider Realität sind, auch im Basketballsport, in der NBA, aber über das auch aus nachvollziehbaren Gründen wenig gesprochen wird. Und über die Dark Issue sprechen wir heute mal, auch über die Geschichten, die du dafür geschrieben hast, vor allem eine, die allerletzte und damit wahrscheinlich auch die schlimmste, denn in der Dark Issue ist es ja jetzt auch so, dass es quasi immer schlimmer wird. Da hast du dir sicher viele Gedanken gemacht, deswegen würde ich dir jetzt einfach mal direkt das Wort überlassen und du darfst dann gleich erstmal erklären, was du dir bei der Dark Issue gedacht hast. Aber erstmal, wie geht's dir zurzeit?
Ach gut, kann ich nicht klagen. Ich bin einer von den Menschen, wenn die Sonne rauskommt, dann gibt es bei mir auch immer eine dunkle Seite und zwar einen Heuschnupfen. Aber mittlerweile habe ich das eigentlich ganz gut im Griff mit Loratadin. Ich glaube, so viel Werbung können wir machen. Das macht ja dann zumindest nicht müde und dann komme ich ganz gut durch den Tag.
So. Frühblüher oder?
Alle Blüher, ehrlich gesagt. Also ich weiß, ich habe irgendwann mal mit 17, 18 mal so einen Allergietest gemacht und der Arzt hat mir nur gesagt, ja, gib hier deinen Pass. Klack, 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 aber ich alles war da angekreuzt. Ach, so, alles klar. Also von daher, es geht jetzt immer so los, so im März. Dieses Jahr war es, glaube ich, ein bisschen später wegen der Kälte noch, aber das zieht sich dann eiskalt durch, bis nichts mehr blüht. So.
Wow.
Was dann auch gerade so Richtung Playoffs immer blöde ist, wenn man halt dann nachts, wenn man auf ist, aber wenn man dann noch Heuschnupfen bekommt, ist ein bisschen schwierig. Aber wie gesagt, ich habe es halbwegs im Griff und momentan kann ich nicht klagen.
Ja, sehr gut. Ich habe nie so einen Allergietest gemacht, weil ich den größten Teil meines Lebens keine Probleme zu haben schien, aber ich habe dann so über die letzten 10 Jahre oder so auch irgendwie Heuschnupfen entwickelt und bei mir sind es wahrscheinlich die Frühblüher, weil ich habe das auch immer so jetzt um die Zeit, machen wir auch schon im Februar, wenn es da schon ein bisschen Wärme ist oder wenn ich an so einem Haselnussstrauch vorbeigehe oder sowas, dann auf einmal läuft mir die Nase und ich denke so, was, wo hast du dich jetzt erkältet? Ah nee, wahrscheinlich Heuschnupfen und dann auch irgendwelche Kreuzreaktionen und sowas. Ich will es gar nicht so richtig wissen und es ist auch nicht so schlimm, ich nehme auch nichts dagegen, es ist halt manchmal läuft mir auf einmal die Nase und ich bin mir echt ziemlich sicher, dass ich nicht erkältet bin und ich muss niesen einen Tag lang und dann geht's irgendwie wieder. Aber darum soll es ja heute auch nicht gehen. Es ist schön, dass du es hierher geschafft hast. Die Sonne scheint hier in Berlin, auch wenn es noch relativ kalt ist für Ende März. Die NBA-Saison geht auch stark auf ihr Ende zu, zumindest die Regular Season. Und es ist spannend wie nie. Da quatschen wir ganz am Ende nochmal drüber. Aber erst kommen wir zur Dark Issue direkt nach der Werbung des heutigen Sponsors. Wie du hier vielleicht schon mal gehört hast, beschäftige ich mich relativ viel mit meiner Ernährung. Das kommt zum einen daher, dass mein familiärer Background im Lebensmittelanbau und Handel ist und ich gerne darauf achte, was ich zu mir nehme. Zum einen als Sportler, aber zum anderen auch einfach so als Mensch. Weil meine Frau da wie ich tickt und wir uns zum Glück beim Thema Essen und Snacks weitestgehend einig sind, haben wir uns extrem gefreut, als wir letztes Jahr Koro entdeckt haben. Koro Drogerie ist ein Food-Online-Portal hier aus Berlin, wo man viele gesunde Zutaten und Snacks günstig bestellen kann. Vielleicht fragst du dich ja sowieso schon, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgefüllt werden und warum dich ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung deiner Lebensmittel trennt und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind. Koro denkt aus diesen Gründen Handel neu und bietet große Packungen Nüsse, Trockenfrüchte, Superfoods, Proteinriegel, biologische und vegane Lebensmittel und dergleichen mehr günstig an. Koro bezieht die Produkte direkt beim Hersteller, also bei den Landwirten. Die Preise sind transparent und Preisänderungen können über Preisentwicklungsgrafen inklusive Erklärung nachvollzogen werden, falls ihr da Bock drauf habt. Ich bin eh die ganze Zeit am Snacken und weil ich meinem Körper über die Jahre immer weniger ungesundes Zeug zumute, esse ich Nüsse und Trockenfrüchte quasi am laufenden Band. Also warum nicht gleich ein ganzes Kilo bestellen? Dass die Verpackung nicht fancy aussieht, ist dabei auch egal, weil die Tüten bzw. in dem Fall 1 oder 2 Kilo Säcke eh direkt im Schrank verschwinden. Mit meinem Gutscheincode NBA bekommt ihr 5% auf eure Bestellung
Bestellung und unterstützt dabei noch diesen Pod. Also einfach mal auf korodrogerie.de vorbeischauen. KOLO-Drogerie als ein Wort.de. Deine Bestellung geht direkt an dich raus und ab 100 Euro Einkaufswert sogar kostenlos. Ich gebe euch mal noch ein bisschen Inspiration und verrate euch, was bei unserer letzten Bestellung so mit dabei war. Also nach wie vor Favorite mit Joule-Datteln, Premium Large, mit Stein, Koro 1 Kilogramm, kann ich sehr, sehr empfehlen. Auch ein sehr geiler, süßer Snack sind die Bio Fairtrade Mangostreifen Brooks, 1 Kilo, super lecker. Blanchierte Mandelkerne, 1 Kilo auch nie verkehrt. Crunchy Bio Erdnussmus, 500 Gramm, auch sehr zu empfehlen. Kürbiskerne aus der Steiermark, 1 Kilogramm. Und 500 Gramm Bio Pinienkerne. Hey, also Gutscheincode NBA auf korodrogerie.de. Das findet ihr wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts.
Ja, Ausgabe Nummer 5 von Get Next Magazine. Ich hab's hier wieder vor mir. Das Ding ist auch optisch schon dark. Allerdings ziemlich hübsch. Fangen wir vielleicht mit dem Cover an. Wie bist du darauf gekommen? Was steckt da dahinter?
Ja, ich meine, es ist ja nicht immer nur alles meine Idee. Wir haben ja drei großartige Grafiker. Den Marc, mit dem ich ja schon quasi damals die Five konzipiert hatte. Dann Patrick, der ja auch die Five damals am Ende geführt hat. Mhm. Der ja auch der Mann ist für alle Collagen und ein bisschen wildere grafische Eskapaden. Und dann die Conny, die ihm so ein bisschen unter die Arme greift, die ich auch noch kenne aus Five-Zeiten, die dann immer Wohnnot am Mann ist, mal noch ein Layout rechts und links macht, wenn die Herren der Schöpfung im Grafikteam sich mal wieder verzettelt haben und ein bisschen alles zu schön machen, dann kommt Conny und hilft mit. Naja, wir haben uns überlegt, was machen wir? Und dann, wir hatten ja letztes Jahr, also eigentlich sollte ja die 2, sollte ja eigentlich die Dark Issue sein. Das wurde dann die Liebesausgabe. Genau das Gegenteil, wo wir dachten, okay, als dann der Krieg ausbrach, wir brauchen nicht noch mehr Darkness, wir brauchen ja das Gegenteil. Und ja, bei dem Cover, für mich war es so, dass ich dachte, okay, ich weiß jetzt gar nicht, soll man einfach irgendeinen Spieler draufpacken oder so eine ähnliche Collage wie bei der 2, das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig gewesen. Und dann haben wir die Druckerei gefragt, also kriegt man das denn hin, dass sich das anfühlt wie ein Basketball? Und die waren echt Feuer und Flamme für die Idee und haben dann auch selber rumprobiert. Und das Witzige ist ja, dass ja, wie gesagt, auf dem Cover sind ja dann quasi so Noppen wie auf dem Basketball und ja, die Rillen freigelassen, das Logo ist damit drauf. Aber alles eben wirklich nur zu fühlen oder halt, wenn man so im Licht ein bisschen hinher schwingt. Ja. Und dann sieht man halt diese Noppen. Und diese Noppen sind im Endeffekt der Lack, der normalerweise auch auf dem Cover ist. Nur der wird normalerweise halt ein bisschen dünner angemischt und an dem Blatt gezogen. Und hier ist aber so, dass einfach nur Tropfen draufgefallen sind aus der Maschine und die werden dann hart. Ja. Aber man kann halt nicht voraussagen, ne, wie weit laufen die noch auseinander. Wenn du es dir genau anguckst, siehst du auch, manche Tropfen sind größer, manche sind kleiner, ja, manche sind höher, manche sind flacher. Und da ist auch kein Cover gleich im Endeffekt. Mhm.
Alles Unikate.
Genau, und die Idee war irgendwie einfach so, so ein Schwarzbuch-Basketball. Und deshalb dachte ich mir auch so, ey komm, wir brauchen keinen Cover-Athleten. Tust du den Leuten vielleicht Unrecht, die da drauf sind. Sondern hey, wir machen es einfach schwarz. Die Haptik fand ich einfach überragend. Also ich habe zu Hause auch 4 Tests bekommen. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt funktioniert. Da läuft nichts zusammen. Das war ein bisschen die Sorge, dass dann eine Punkte zusammenlaufen, dann fühlt es sich halt blöd an. Ja. Aber nee, als wir wussten, dass das funktioniert, haben wir gesagt, klar, auf jeden Fall machen wir das so. Weil es eben auch, das ist eigentlich Schlag ins Gesicht von allen Leuten, für die ich hier gearbeitet habe, die dann mal gesagt haben, nee, aufs Cover, das Cover muss hell sein immer, da muss ein Superstar drauf, das ist halt scheiße und so. Und auch deswegen war das eigentlich so ein relativ großer Mittelfinger gegen das, was eigentlich am Kiosk liegt im Endeffekt.
Ja, es ist geil. Also das ist ja bei vielen Sachen so, die du jetzt mit dem Got Next Mac umsetzen kannst. Und es liegt ja auch nicht am Kiosk. Also nee. Wer jetzt Bock bekommt, hier auch noch kurz Werbung in eigener Sache, auf gotnextmac.de.
Genau.
Könnt ihr noch die 4. Ausgabe nachbestellen.
4. gibt es auch noch, genau. Die 5. Ich glaube, die 5. gibt es ja gar nicht mehr so viele. Noch, weiß ich, 200-300, glaube ich, oder sowas.
Okay, krass. Also wenn ihr jetzt hier hört, worüber wir heute sprechen und nachlesen wollt, über die dunklen Seiten der Association und überhaupt Basketball, das ist nicht nur NBA-Stories, 178 Seiten. Ja, also bekommt man auch nicht mal so eben durchgelesen. Ich muss zugeben, ich habe es jetzt seit 10 Tagen, ich konnte noch nicht alles lesen. Also es ist einfach so viel Text, auch so ausführliche Texte. Man will sich ja auch Zeit nehmen und das nicht nur so überfliegen. Ich habe es jetzt schon mehrmals durchgeblättert und schon einige Pieces gelesen, über die wir dann heute auch sprechen werden. Aber mir sind einige Sachen aufgefallen, die anders sind als bei den bisherigen Ausgaben. Zum Beispiel, es gibt kein richtiges Inhaltsverzeichnis. Ja. Also man muss die halt wirklich durchblättern, um zu wissen, was wirklich drin ist. Du hast am Anfang im Prinzip nur eine Seite, wo du die, ja, was sind das, 7 Stufen drin hast, auf dem Weg zur Hölle sozusagen, die Vorhölle, Versagen, Verletzung, Gewalt, Rassismus, Verbrechen und Tod. Du hattest mir das davor auch so ein bisschen erklärt, als du gefragt hast, ob ich irgendwas dafür schreiben möchte. Kannst du vielleicht nochmal kurz für die Hörer umreißen, was so das Konzept hinter dem Merk war?
Ja, es gibt ja ein ganz altes, ich glaube, es ist ein Buch, ja, also Dantes Inferno, also es gibt so diese Idee in dieser alten Schrift, dass es so 7 Stufen der Hölle gibt oder 8, ich weiß gar nicht, weil es gibt so ne Stufen der Hölle und es wird immer schlimmer, umso tiefer du unten reinkommst. Also ne, auf jeder Stufe Leute, die bestimmte Sachen verbrochen haben und so. Und
ja,
ne, unten ist dann halt die härtesten Typen, sag ich mal. Und das war so ein bisschen die Grundidee, dass wir sagen, hey, ich möchte nicht nur ein Heft machen, wo wir wie sonst ja auch einfach ne, Inhaltsverzeichnis, hier sind die Geschichten, sondern ich wollte das ganz gerne, wir haben auch gesagt, es soll ein Bookgesicht sein, also eine Mischung aus Buch und Magazin. Und ich möchte einfach, dass das auch eine gewisse Abfolge gibt von den Sachen, die wir da zeigen. Und genau das war die Idee, dass wir gesagt haben, oder Marx, den Grafiker, sagt, hey, lass doch kein Inhaltsverzeichnis, machen das einfach vorne anfangen und sagen, das sind die Ringe der Hölle, sag ich mal, bei uns jetzt hier. Mhm. Und dann ist er dann so, wann immer so der Ring anfängt, sage ich mal, im Heft, wie halt auch bei Kapiteln in Büchern, da zeigen wir dann nochmal, dass das Kapitel wieder losgeht, sage ich mal. Und das war so ein bisschen die Idee, dass man auch merkt beim Lesen, wenn man es von 1 bis 178 liest, dass es halt schlimmer wird. So, ich weiß nicht, ob jeder das wirklich so chronologisch durchliest oder nicht, aber das war so ein bisschen die Idee dahinter. Und das konnte man auch grafisch ganz gut auffangen, weil wir immer dann diese Seiten, Doppelseiten hatten, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt kommt dieses neue Kapitel, dann haben wir immer eine Collage machen lassen von Patrick und daneben dann mal geschrieben, was dann in diesem jeweiligen Kapitel zu lesen ist. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne und stimmige Aufmachung, auch wie gesagt, zu diesem schwarzen Cover, wo man erstmal auch davor steht und denkt, okay, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es die Dark Issue ist und um all diese Dinge geht, ich habe ja keine Ahnung, was da drin ist. So. Mhm. Und dann hast du erst den Überblick, okay, es gibt diese verschiedenen Kapitel und dann, wenn du auf die Kapitelseiten kommst, dann entdeckst du, worum es geht und dann liest du die Geschichten. Das war vielleicht schon eine Metaebene, über die sich keiner freut, außer ich.
Nee, ich find's auch geil.
Aber das sind so Sachen, finde ich, damit wollen wir den Leser auch so ein bisschen überraschen und vielleicht ein bisschen auch zum Nachdenken anregen, okay, wieso ist das eigentlich so? Und das haben wir, glaube ich, hier zum ersten Mal, über die anderen Ausgaben waren ein bisschen anders, haben wir es zum ersten Mal recht gut geschafft. Es wird auch nicht jedes Mal zu sein, zukünftig, aber jetzt bei der Ausgabe war es einfach recht stimmig.
Ja, du hast ja auch in deinem Vorwort versucht, die Leser ein bisschen auf das vorzubereiten, was da dann folgt auf den nächsten Seiten. Ich hatte dir auch, nachdem ich ein paar Leuten meinen Text zum Gegenlesen gegeben hatte, noch geschrieben, ja, vielleicht irgendwie eine Triggerwarnung, ja, weil meine Schwester das unter anderem mir geraten hatte. Und hast gemeint, ja, keine Sorge, dann machen wir was. Und du schreibst dann rein, dass es weh getan hat, das Magazin zu erstellen und dass die Leute jetzt stark sein müssen. Wie geht's jetzt im Nachhinein mit dem Ding?
Also ich werde hier gleich noch über den letzten Text sprechen, den ich auch geschrieben habe. Und den kann ich nur bis zu einem gewissen Punkt lesen noch. Ich habe es, glaube ich, ein, zwei Mal probiert, als ich das Heft nochmal selbst gelesen habe. Und ich kann einfach nicht weiterlesen. Also als Vater von einer 6-jährigen Tochter kann ich einfach nicht diese Stelle ablesen. Ich weiß ja dann, wenn die Stelle vorbei ist, dann lese ich am Ende weiter. Die anderen Texte, auch den mit Lorenzen Wright, den habe ich ja, Dennis Jansen hat den ja geschrieben. Ich habe dann viel umschreiben müssen, leider, aber das haben wir dann zusammen gemacht. Mhm. Das ist ja auch eine Mordgeschichte im Endeffekt, sehr verworren. Auch das fand ich dann, allerdings nicht so belastend wie die letzten Texte, aber das fand ich dann auch so, okay, krass. Dass das alles, wie das genau war, hatte ich auch nicht mehr im Kopf. Deine Story fand ich auch, da kannte ich viele Fälle auch echt nicht. Mhm. Und ich finde, das schreibe ich auch im Vorwort, das Ziel war ja, diesen Geschichten, die ja sonst stellenweise nur so in Headlines vorkommen. Oder es gibt ja dieses, ich glaube, YouTube-Account auch, ich kenne den von Instagram, dieses All Hail Ball, dieser Kollege, der einfach nur diese wirklich dunklen Geschichten auch bearbeitet.
Das kenne ich gar nicht.
Und auch viele so Conspiracy Theories finde ich so ein bisschen unkommentiert dann da in seinen Reels einfach rausnagelt.
Okay.
Den habe ich auch erst kennengelernt, als ich dann die Recherche betrieben habe. Mhm. Aber so genauso sollte es halt nicht sein. Wir wollten den Leuten, wie gesagt, heute Geschichten in den Raum geben. Wie gesagt, deine Story über sexuelle Gewalt ist ja auch eine, wo man ja auch echt sehr, sehr vorsichtig schreiben muss und einordnen muss und das sensibel behandeln muss. Aber ich denke mal, es ist ja auch nicht so leicht gefallen, nee, das Ganze dann niederzuschreiben.
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe insgesamt dreimal jetzt gelesen oder gehört, Leuten, die irgendwas dazu geschrieben haben. Das war das Schwerste, was ich je gemacht habe. Hm. Du hast es geschrieben, ja, über deinen Text, Kareem Abdul-Jabbar, kommen wir nachher zu, wo er beteiligt ist, eigentlich schon zu viel. Er war eine sehr, sehr schlimme Geschichte mit verstrickt im Prinzip, wo halt unter anderem Kinder ermordet wurden. Und das ist einfach, ja, einfach sehr, sehr tough zu lesen. Du hattest auch gefragt, redaktionsintern, ob jemand mit muslimischem Background die Story mal noch lesen kann, weil halt der Glaube da eine große Rolle spielt. Und dann habe ich gesagt, ja, ich kann es mit meiner Frau, die halt muslimisch aufgewachsen ist, zum Gegenlesen geben. Und die hat halt auch geweint, weil die das emotional sehr erfasst hat. Zum einen halt, weil da eben auch Kinder sterben, und zum anderen halt, weil welche Rolle der Islam da halt spielt und sie da halt selber auch ein gebranntes Kind ist mit Islamophobie nach 9/11 und so weiter und so fort. Und ja, einfach ganz, ganz harter Text, aber sehr, sehr, sehr gut auch. Und du hattest dann halt geschrieben, ja, schwerste Text, den du je geschrieben hast, oder was in der Art. Ich hatte dir das, glaube ich, auch geschrieben, als ich meinen abgegeben habe. Das war der schwerste Text, den ich je geschrieben habe. Und Lorenzo hat es, glaube ich, auch zu mir gesagt. Der hat über den Absturz von Kobe, einen Helikopterabsturz, geschrieben, den Tag quasi nacherzählt, chronologisch. Und der hat mir das erzählt, als er neulich in Berlin war, Lorenzo Di Gresti. Und das sagt ja schon viel aus. Also einfach, was das für ein Ding ist, was da an Arbeit reingeflossen ist. Und weil es halt auch, wie gesagt, Geschichten sind, die man sonst so nirgends lesen kann. Einfach ein echter Mehrwert. Also ich finde, jedes God Next Magazine bisher, jede der 5 Ausgaben, ist richtig, richtig gut geworden. Aber zum Beispiel die Preview-Ausgabe, ich meine, Previews sind halt Previews.
Genau.
Wir haben die ein bisschen zeitloser gemacht oder auch ausführlicher. Habe ja selber auch 3 dazu geschrieben. Und das ist halt auch was man nachher nochmal so als Nachschlagwerk quasi in die Hand nehmen kann. Wo standen die Teams damals im Herbst 2022 oder sowas? Aber Previews, ja, wir machen ja selber auch noch Preview-Podcasts, oder du hast jahrelang Previews für die 5 gemacht. Und so Previews bekommt man halt in verschiedensten Formen und Farben überall, bevor es losgeht. Aber sowas hier, das bekommst du nirgends. Also auch nicht auf Englisch, ich wüsste nicht wo. Nee. Das ist
aber das ist ja, genau deswegen war es, glaube ich, für uns alle auch so schwer. Also wenn wir jetzt einfach im normalen Leben, keine Ahnung, Gerichtsreporter werden in Berlin oder irgendwie so solche Sachen schreiben würden, was sie irgendwie verbrechen jeden Tag, dann würden wir auch sagen, gut, okay, ist tragisch, aber haben wir alle schon mal gemacht. Mhm. Aber in dem Fall, glaube ich, war es für uns alle so, dass wir einfach uns mal in ein Themenfeld bewegt haben, wo es ja eigentlich nur um Basketball geht, weil Basketballer involviert sind. Also ich meine, die Geschichte, die du geschrieben hast, die kann man jeden Tag schreiben in der Welt, in jedem Land, in jedem sozialen Umfeld, weil es das überall gibt. Gut, ein Helikopterabsturz von einem Superstar vielleicht nicht, aber es gibt genug Abstürze von Flugzeugen, sonst was, Verkehrsunfälle, die auch wahnsinnig tragisch sind. Nur wir bewegen uns ja eigentlich immer in diesem sportlichen Kontext. Und das ist das, was uns dann halt bewegt. Eventuell müssen wir uns mal rausbewegen in den finanziellen Bereich, ne, mit Salary Cap und solche Geschichten. Aber wir bleiben ja in dieser Basketball-Bubble. Und das Coole an diesem Darkish ist ja, dass wir uns da halt rausbewegen in den Bereich. Und da bin ich auch überzeugt von, wenn man dann auch sowas schreibt, man wächst ja auch damit so. Das ist ja was anderes auf einmal. Aber man musst du halt eine Geschichte erzählen, die eben nicht damit zusammenhängt, ob wer da eigentlich am Ende öfter den Ball in den Korb geworfen oder weiß ich, welcher Free Agent passt zu welcher Mannschaft. Und deswegen, glaube ich, war das für viele auch einfach echt eine gute Übung, einfach mal ein bisschen anderes zu schreiben. So.
Ja.
Und das ist dann einfach auch echt eine Menge wert. Ich glaube, für die Leser ist es einfach auch cool, eben, weil es sowas nicht gibt. Du sagst, also die Slam, ich habe jetzt Slam wieder mal in der Hand gehabt, als ich in den USA war. Mein Gott, das mittlerweile sind das 80 Seiten, das ist noch dünneres Papier als früher. Das sind natürlich immer noch Geschichten, die für sich sicherlich auch gut sind, aber das geht ja auch alles ums Sportliche, ein bisschen vielleicht Biografie-Hintergrund, aber was wir da jetzt machen. Ehrlich gesagt, ich wüsste jetzt auch nicht, welche andere Sportart das in Deutschland so gibt. Klar, Elf Freunde macht manchmal solche Geschichten in die Richtung, aber auch so geballt jetzt eine Ausgabe, wo es nur so schwer, also es ist ja nicht alles auch nicht schwer, muss man auch sagen. Also der da vorne sei ich los, mit meinen Lieblingsfeatures sind eigentlich die Boxposter von den größten NBA-Fights,
weil
ich
so
geil finde, wie Patrick das gemacht hat.
Ja,
aber das, deswegen haben wir das ja auch mal angefangen, ne, letztes Jahr. Weil solche Dinge, die kannst du halt nicht machen für einen Verlag oder ne, einfach, das schlagen die Leute um die Ohren. Ne, wir sagen, das will keiner wissen, ne, das ist Blödsinn. Und, aber da wir natürlich die Freiheit haben, durch dieses Crowdfunding, durch die Leute, die abonniert haben, dass wir es halt machen können und die uns auch vertrauen, können wir halt solchen Geschichten einfach auch diesen Raum geben. Und man merkt ja, die Leute, keiner sagt ja, um Gottes Willen, ich wollte darüber lesen, wie Kobe 81 Punkte gemacht hat. Die Leute sagen, Alter, das ist das Krasseste, was ich je in der Hand hatte. Und das, finde ich, ist echt sehr, sehr viel wert, dass wir die Leute auch so abholen im Endeffekt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es interessant, weil du sagst, dass das kein Verlag machen würde, aber auf der anderen Seite sagst du, wir haben jetzt nur noch irgendwie 200-300 Ausgaben, die zu kaufen sind. Und ich habe schon so am Rande mitbekommen, dass das Feedback ja auch ziemlich krass ist bisher, oder? Wie ist das so mit,
super,
wirklich mit den anderen 4 Ausgaben?
Das ist, also das glaube ich jetzt, also ich retweete ja solche Sachen auch immer direkt, weil ich denke, Mensch, danke, dass Leute das so geschrieben haben, aber ich habe mich nicht erinnert, dass ich schon einmal, egal was ich printmäßig gemacht habe, so ein krasses Feedback gab. Also das ist wirklich einfach total überragend. Gut, muss man auch sagen, viele schicken direkt ein Foto und sagen, Alter, das fühlt sich das geil an. Haben wir nicht mal reingeguckt. Das muss man auch sagen. Ja. Aber allein auch zu den einzelnen Geschichten habe ich dann auch schon von Mails auch erreicht, wollte sagen, ey, krass, das wusste ich überhaupt gar nicht. Und es ist wichtig, dass es diese Ausgabe gibt. Und oder die Sache mit der Curry und Deutsche Bar hat mich vollkommen fassungslos zurückgelassen und solche Geschichten. Also das ist schon, man merkt schon, dass die Leute auch vielleicht auch in einer guten Art und Weise triggert, dass sie halt sagen, krass, also so kann es auch sein. Das ist sowas, so eine Art Sportjournalismus, was man ganz groß aufhängen wollen, habe ich noch gar nicht in meinem Leben konsumiert. Und ich hätte nie gedacht, dass das Heft so wird, wie es jetzt war. So, also das finde ich dann schon mit das größte Lob, dass die Leute auch überrascht haben und gleichzeitig halt mit etwas, das sie halt nicht erwartet haben, die dann so umzauen, dass sie sagen, Alter, krass, ich muss jetzt schreiben, wie gut das ist. Also das finde ich immer echt. Das ist also das höchste Lob im Endeffekt.
Ja, nee, aber ich finde es auch wichtig, dass du sagst, für Leute, die jetzt das Mac noch nicht haben und vielleicht Interesse haben, dass es auch ein bisschen so seichtere Stories gibt.
Ja, ja.
Gerade weil es ja immer krasser wird im Prinzip im Verlauf der 7 Stufen am Anfang. Ich meine, da geht es halt um Keilereien und komische Typen, die auf bescheuerte Art und Weise mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind und so. J.R. Smith und Leute, die jetzt auch in jüngerer Vergangenheit da immer wieder aufgefallen sind. Dann halt auch Stories, die man jetzt so noch nie gehört hat aus den 70ern oder aus den 80ern.
Aber weißt du, mein Favorite ist in der Beziehung?
Ne.
Das kam ganz als Letztes noch ins Heft. Als Letztes haben wir diese Sammelgeschichten gemacht, so zum Anfang von jedem Kapitel.
Die Shorts.
Genau. Mhm. Und die geilste Story fand ich halt, dass halt augenscheinlich nicht nur einer sich mal ausgegeben hat als Highschool-Basketballer in den USA und einfach dann, dass erwachsene Männer oder erwachsener Mann hinkommt, in Dallas sagt, ey, fuck, ich glaube, er ist 24 oder was, und sagt, hey, ich bin Flüchtling von Katrina, ich will jetzt hier in die Highschool gehen, ich bin 16 oder was. Mhm. Und dann spielt er da und reißt halt alles um, ist so voll der Star, hat aber zu Hause schon Frau und Kind und so. Und dann auch, dass man dann merkt, okay, ich dachte jetzt, okay, ist ein Einzelfall, und dann hast du recherchiert und denkst so, fuck, das gab es noch 2-3 andere Mal, auch bei Frauen auch. Oder bei
wo die Assistenztrainerin als die Schülerin ausgegeben
und
hat.
Und ich so, Alter, was ist das?
Ja, ja.
Ey, krass. Vielleicht sind Personal hast du doch eine ganz gute Idee in den USA.
Ja, ja. Nee, also es gibt auf jeden Fall auch witzige Stories oder halt, ich meine, Sachen, die tragisch sind, aber wo jetzt halt keiner stirbt oder jetzt massiv körperlichen Schaden nimmt oder irgendwie sowas. Ich meine, ja, dass halt manche Stars einfach überhaupt nicht mit Geld umgehen können, das ist tragisch, aber ich habe da jetzt auch nicht super viel Mitleid, wenn jetzt halt jemand innerhalb von 10 Jahren 100 Millionen Dollar verblasen hat. So, ja, dann hat der halt Spaß und seine ganze Entourage auch.
Mein Kumpel Manni sagt immer, das Geld ist ja nicht weg, ist ja nur jemand anders.
Genau.
Aber da ist zum Beispiel das Interview mit Jermaine Jones, das kam leider auch viel zu spät. Ich meine, ich kannte ihn natürlich, klar, der war ein paar Jahre in der NBA. Mhm. Und dann, also Jan hat es ja geschrieben, hat ja auch da echt total Recherche dann mit der Spielergewerkschaft viel gemailt, dann dieser Firma Educare, Educore, wie sie heißen, die hat Spieler beraten, dass sie ihr Geld eben nicht verjubeln sofort. Und die kam dann auf, meinten sie, hier, Jermaine Jones, den musst du mal interviewen. Die was war die Oma, glaube ich, Oma, eine Drogendealer im großen Stil, hat die ganzen Kids irgendwie als Drug Mules benutzt und so weiter. Also vollkommen kranke Geschichte. Und leider hat der denen angerufen, das war, glaube ich, dann die Nacht vor der Abgabe endgültig. Mhm. Und das muss dann alles noch rein. Und dann muss das natürlich auf 2.500 Zeichen passen. Schade, weil da hätten wir einfach auch echt wahrscheinlich 8 Seiten mit dem füllen können. Aber das sind so Geschichten, da gebe ich dir vollkommen recht. Man denkt so, Alter, krass, man lächelt auch ein bisschen drüber. Mhm. Aber gleichzeitig erklärt es auch echt so diese Blackbox NBA, die wir stellenweise auch gar nicht so wirklich kennen. Weil solche, klar kennt man die Geschichten von John Walker und sowas. Aber was da alles dahinter steckt, fand ich auch echt einen sehr interessanten Artikel, den Jan da geschrieben hat. Eben mit der Hilfe auch von der Spielergewerkschaft und so. Von daher fand es echt nice.
Ja. Ja. Ja, ich meine, letztendlich, du schreibst es ja auch in deinem Vorwort, es sind Menschen, es ist halt die Gattung Menschen, davon die dunkelste Seite von, ja, irgendwie nicht so schlimm oder weiß ich, Carlos Buser Geschichte. Carlos der Ehrenmann heißt hier. der zugestimmt hat, aus seinem Vertrag auszusteigen als Second Round Pick, um früher Free Agent zu werden, aber dann halt unrestricted. beziehungsweise er war restricted, aber die Cavs konnten es dann irgendwie nicht matchen, was die Jazz ihm angeboten hatten. Ja, also die Story auch schon mal irgendwo gehört natürlich, war ganz zu Beginn meiner Fanzeit, nach LeBrons Rookie-Jahr war diese Geschichte damals. Aber das hat alles hier nochmal so gebündelt irgendwie vor sich zu haben und durchlesen zu können, das ist schon sehr cool. Und auch die Joe Smith Story, wo dann die Wolves die ganzen Picks abgeben mussten und so. Ja, ich glaube, wir sollten langsam zu unseren beiden Stories kommen. Vielleicht kannst du erstmal deine Story so grob nacherzählen. Worum geht's da? Wie bist du drauf gekommen? Warum wolltest du drüber schreiben?
Ja, das Krasse war, dass das ein totaler Zufall war. Das war, wie gesagt, vor einem guten Jahr ungefähr. Da hatten wir schon mal so überlegt, ja, machen wir so eine Dark Issue. Also das war auch schon ein bisschen geplant und dann habe ich ein bisschen recherchiert. Und ich weiß aber gar nicht, ich weiß, dass nicht die Recherche an sich war zu diesem Hanafi-Massaker, darum geht es ja im Endeffekt. Und es war, sagt, zwar nicht die Recherche zu Dark Issue, irgendwas anderes habe ich gesucht über Kareem, ich weiß gar nicht mehr warum. Da bin ich irgendwie auf irgendeiner Seite gelandet, bei Wikipedia, aber auch nicht von Kareem, auf irgendeiner Seite. Und dann stand da irgendwie Hanafi-Massaker und dann stand da halt eine Verbindung zu ihm. Und ich so, da habe ich noch nie, ich hatte in meinem Leben noch nicht davon gehört, was das gewesen sein soll. Mhm. Und dann habe ich dann die Verbindung dann gelesen und dachte so, okay, krass. So. Und dann dachte ich, okay, das muss natürlich in das Heft rein. Hatte da aber noch gar nicht wirklich verstanden, was also da steht, also gerade die Sache mit den Kindern und so, nicht verstanden. Und dann hatte ich aber das Ganze anrecherchiert und gemerkt, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich je gelesen habe, so in Verbindung mit Basketball. Und dann haben wir gesagt, haben wir das ja nicht gemacht letztes Jahr. Und ich war jetzt Anfang des Jahres dann viel in den USA mit unseren Gut Next Trips und dann war ich in New York, genau, wollte die Geschichte dann schreiben und habe dann nochmal gegoogelt nach so ein paar Fakten und auf einmal fiel mir auf, Moment mal, es waren 1000 Artikel wirklich gefühlt über dieses Massaker, aber relativ neu, also alles so aus dem 2022. Und ich so, wieso? Und da ist mir aufgefallen, da hat ein Typ ein Buch geschrieben über den Carlis, also der Typ, der quasi das alles, also die Schlüsselfigur ist neben Abdul-Jabbar, namens American Caliph, heißt dieses Buch, also amerikanischer Kalif. Und dann dachte ich so, krass, der hat ein Buch geschrieben. Und da kam dieses Massaker natürlich auch ganz groß drin vor. Und es gab noch viel mehr Hintergründe. Und dann bin ich direkt, geguckt online bei Barnes & Nobles, so eine US-Buchhandlungskette, ob das irgendwo vorrätig ist. War es dann am Bryant Park, habe ich da hingelatscht, habe das Buch gekauft und das natürlich auch direkt dann durchgelesen. Und ich will jetzt nicht großartig spoilern, aber es geht so in eine Nutshell, also Abdul-Jabbar ist ja auf der Suche nach so ein bisschen spiritueller Guidance, und er will also einen Weg finden für sich, ne, bewusster zu leben. Kümmert sich dann so ein bisschen um Islam. So.
Als Lou Alcindor.
Genau, als Lou Alcindor noch, und ist schon im College. Und Ahmed Khalis sieht dann im Frühstücksfernsehen, wie er dann, als er damals entscheidet, Lou Alcindor nicht bei Olympia anzutreten, wegen dem vorherrschenden Rassismus in den USA, dass Abdul-Jabbar einfach super auftritt, obwohl er echt von so Journalisten echt so gegrillt wird und er eigentlich gar nicht da ist, um darüber zu sprechen, sondern eigentlich über eine gemeinnützige Sache, die er in Harlem, wo er herkommt, macht. Und sieht dann aber, dass bei ihm so ein Medaillon rumbaumelt irgendwie, wo er sagt, okay, ist der Islam? Ist er im Islam oder so? Und Carlis sucht damals halt so quasi eine Art Spokesperson für seine Linie. Also in der Hanafi im Islam ist halt eine von diesen, glaube ich, vier verschiedenen Richtungen, die es da gibt. Und der große Gegenspieler ist halt die Nation of Islam, die das alles sehr militant sehen, die sagen, wir wollen einen eigenen Staat in den USA. Und die hat er ja auch mal unterwandert, der Carlis, für seinen Mentor. Also das ist total verworren. Auf jeden Fall kommt Abdul-Jabbar dann, er lädt den halt ein zu sich über seinen Vater, den er kennt, und sagt ihm auch, also ich kann dein Mentor sein im Islam, aber du musst alles vergessen, was du bisher gelernt hast. Und dann kannst du von mir dann dein Glaubenserkenntnis ablegen. Und das tut er dann auch. Und das wird so sein, ja, sein Mentor halt. Ne? Das ist der Typ, zu dem man dann kommt, Kareem, wenn er Fragen hat, wenn er den Koran studieren will, etc. Und Carlis dann halt für seine Bewegung hat, er hat dann dieses Aushängeschild, was Muhammad Ali auf der anderen Seite für die Nation of Islam ist. Und das läuft auch gut, ne? Also ne, Kareem gibt auch viel Geld, die kaufen dann ein Haus in Washington D.C., um auch so ein bisschen näher am Zentrum der Macht zu sein, sage ich mal, in der Hauptstadt. Und man will eben, sagt dieser Nation of Islam, den Rang ablaufen. Das funktioniert eher weniger gut, aber diese Gemeinde wächst und wächst. Also Kareem ist der große Fürsprecher. Und dann passiert eben, dass Carlis denkt, er müsste jetzt mal so öffentliche Briefe schreiben an die Nation of Islam, an den Chef dort, sage ich mal, um zu sagen, hey, also so wie ihr den Islam versteht, das ist einfach der falsche Weg. Es gibt einen besseren Weg. muss man sagen, er schreibt das auch nicht in nettesten Tönen, sondern er fängt auch an, ein bisschen durchzubeleidigen seinen Kontrahenten. Naja, und dann passiert halt Folgendes, dass halt so eine Gruppe, die sich Black Mafia nennt, die aus Philadelphia kommt und enge Verbindungen hat zur Nation of Islam, dann halt denkt, okay, nee, den Typen beseitigen wir und dann wollen sie eigentlich ihn umbringen in diesem Haus, ne, wo er halt lebt, mit seiner Familie, mit der großen Familie, genau, DC. Das will ich nicht spoilern, was da genau passiert ist. Ein ganz tragisches Attentat. Und dann im Nachhinein, das konnte ich leider am Ende nicht mehr ausführen groß, das ist dann quasi nur der letzte Absatz, ist es dann halt so, dass dieses Massaker einfach von der Justiz her nicht gut aufgearbeitet wird, sag ich mal so, dass der Karl ist, der immer gesagt hat vorher, nein, die Nation of Islam sagt ja, nein, also unser Land, sind die USA nicht, wir brauchen unseren eigenen Staat hier, wir die Exklaven. Und Karl sagt immer, nein, das ist mein Land, wir müssen hier akzeptiert werden, wir wollen in den USA den amerikanischen Traum auch leben. Dass der aber dann nach diesem Massaker und wie das mit der Justiz läuft, verliert halt komplett den Glauben an die USA. Und das Krasse ist nämlich, dass der dann wirklich eine Geiselnahme startet, Jahre später, in Washington DC, in mehreren Gebäuden, über 100 Leute im Endeffekt Geisel genommen werden.
Ist nicht die größte Geiselnahme
in der USA? Bis heute die größte Geiselnahme, die es in den USA gab. Ist der erste wirkliche Terroranschlag in den USA. Da sterben auch Menschen, nicht viele, aber sterben Menschen. Er muss dann auch ins Gefängnis. Das Krasse ist, dass aufgrund dessen passiert das in unglaublich vielen USA. Also die Delta Force wird zum Beispiel gegründet, also deren quasi GSG 9. Es gibt Antiterrorgesetze auf einmal. Das lässt sich alles zurückführen eben auf diesen Mann, der eben der Mentor von Kareem Abdul-Jabbar war. Und die Verbindung ist auch nicht so nur, dass er so die Werbefigur war, sondern um das kurz noch dazu zu erzählen, seit es dieses Massaker gab, sterben Kinder, sterben Frauen. Abdul-Jabbar fliegt dann sofort aus Milwaukee, wo er noch spielt, nach DC, hilft halt, diese Leichen zu waschen. Also was ich mir unfassbar vorstelle, weil die werden in den Kopf geschossen, mehrfach und so. Dann gibt's quasi direkt die Beerdigung, wie es dann sein muss nach dem muslimischen Glauben. Er trägt den Sarg von einem Kind alleine. Da muss man sich vorstellen, die gibt es eine Prozession dann natürlich zum Friedhof und dann Mitglieder der Nation of Islam wissen, wo die Hanafis lang gehen und fahren dann nebenher an so einem Autokorso und hupen und freuen sich und feiern, dass sie gewonnen haben, in Anführungszeichen. Also wirklich super krass. Und dann in der Folge ist es dann so, dass zum Beispiel als wenn dann die Bucks in Chicago spielen, wo das Hauptquartier der Nation of Islam ist, dann auf der Etage, wo dann im Hotel, wo Kareem Abdul-Jabbar wohnt dann, oder schläft die Nacht, sind Polizisten an beiden Enden von dem Korridor und schlafen da. Er fährt nicht mit dem Teambus zurück, sondern die Polizei bringt ihn in einem Mannschaftswagen bis zu so einer Raststätte außerhalb von Chicago, wo er dann dazusteigt. Ist das also wirklich, es gibt Morddrohungen und alles für ihn. Dann, als diese Geiselnahme dann von der Nachricht stattfindet, Jahre später, kriegt er dann wieder Polizeischutz, einfach weil andere Gruppen ihn dann bedrohen. Also es ist wirklich, wirklich verworren. Und was mir an der Story bis heute einfach mega kickt, ist halt, dass ich denke, man überlegt mal, der erste Wert ist ja da 24, 25, glaube ich, irgendwie sowas. Überlegt mal, in dem Alter sowas mitzuerleben. Also er sagt auch selber, das waren nicht irgendwelche Leute, das war meine Familie, das waren meine Freunde, ich kannte die alle. Überleg mal, du musst dann da hingehen, du bist Teil dieser Gemeinde, die werden begraben, du kriegst Morddrohung, dass der überhaupt das dann auch einfach funktioniert als Spieler und als Mensch danach. Ja, ja. Und was er auch für ein Mensch ja ist, bis heute, ist schon wahnsinnig krass. Und hat mir einfach auch nochmal eine ganz andere Seite von dieser Vita von Kareem Abdul-Jabbar gezeigt.
Ja, und es ist halt auch eine, ich denke, weitestgehend unbekannte Story. Ja, also ich habe auch, bevor das Magazin rausgekommen ist, mit ein paar Leuten drüber gesprochen, die teilweise auch schon Biografien von ihm gelesen haben und so, und die sich für Abdul-Jabbar interessieren. Man hat irgendwie nie von gehört.
Ja,
also, das ist echt krass. Ja, echt heftig. Das ist die letzte Story in Ausgabe Nummer 5 und damit auch die krasseste. Das haben wir jetzt vorweggenommen. Also ich hatte gerade jetzt auch nochmal Gänsehaut, als du das nochmal so ein bisschen zusammengefasst hast, wie er den Sarg von einem Kind trägt und sowas. Also ich glaube, das lässt niemanden kalt. Ich muss auch sagen, dass ich, als ich das Layout von meinem Text zur sexuellen Gewalt gelesen habe, da hatte ich auch Gänsehaut. Also man hat öfter, glaube ich, Gänsehaut, wenn man jetzt kein emotionaler Eisklotz ist, wenn man diese Ausgabe durchblättert. Aber also ich wusste ja nicht, wie das dann im Endeffekt aussieht hier in diesem Heft. Ich hatte ja auch so ja Boxen mit Zusammenfassungen der Fälle dir geschickt, weil ich den Fließtext, ich wollte nicht im Fließtext ständig erklären müssen, was jetzt bei wem genau passiert ist. Dann habe gedacht, ich mache einfach Boxen und dann kannst du aussuchen, welche Fälle quasi ins Heft kommen und welche nicht. Und der Fließtext ist ein bisschen allgemeiner, bezieht sich dann halt auf diese Fälle und ordnet die halt so ein bisschen ein. Aber ich wusste nicht, wie das im Endeffekt aussehen würde. Und ich finde vor allem halt das Titelbild mit Karl Malone, der halt leider einer der Protagonisten in diesem Text ist, dessen Schuld auch zweifelsfrei ist, mit aber so einem weißen Balken über seinen Augen und wie er halt so in die Kamera zeigt. Also das finde ich einfach nur irgendwie ein krasses Bild. Und dann daneben halt quasi nur der Augenausschnitt von einer Dame, die halt so die Augen zusammenkneift und irgendwie ein blaues Auge hat. Ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht so genau erklären, man muss es wahrscheinlich gesehen haben und dann auch von den Beschuldigten sind es ja auch teilweise, es gibt wenige, die dann auch verurteilt wurden, also von den Beschuldigten sieht man oft dann auch immer die Augen, man sieht immer die Augenausschnitte dann bei den jeweiligen Fällen, also finde ich krass umgesetzt dann optisch. Du hast vorhin schon erwähnt, dass es da auch Fälle gab, die du noch nicht irgendwie mitbekommen hattest, obwohl du dich ja schon seit 30 Jahren jetzt mit der NBA beschäftigst und seit 25 Jahren ungefähr auch beruflich. Von welchen Fällen hattest du noch nie gehört? Das interessiert mich jetzt.
Was glaubst du, Deshaun Stevens habe ich noch nie gehört?
Ja, da hatte ich auch nichts von gewusst, ehrlich gesagt.
Bei Carmelo hatte ich erst in den letzten Jahren wirklich auch dann diese Fälle da auch mal jetzt erfahren, was da genau los war. Mhm. Ich muss auch sagen, das ist ja auch so ein Punkt, wo du gerade schon ansprichst, wie lange ich jetzt das schon mache. Es ist ja schon so, dass vor 25, 30 Jahren, als ich angefangen habe, mich dafür zu interessieren, das war da Ende der 90er, da wurde ja schon auch manchmal über diese Fälle berichtet. Und das war dann halt immer dann mehr wieder eine Meldung, vielleicht mal in der USA Today oder so, so in einer kleinen News-Section. Das war ja früher einfach so, ja, das war eine Meldung, aber so richtig Details gab es ja dazu nicht. Also außer man hat jetzt, es gab irgendeinen Journalisten, der vielleicht für die Sports Illustrated oder so dann mal ein größeres Porträt geschrieben hat. Aber so diese, sagen wir mal, diese, es ist ja nicht normal, aber weißt du, diese Sachen, die einfach auch bei dir da drinstehen, das ist ja dann für Leute, die News Geld verdienen, es ist ja nicht unbedingt wichtig. Das vermeldet man dann so in einer kleinen Meldung und dann wird es aber nicht nachverfolgt oft. Bei Kobis Fall, na klar, da wissen wir natürlich, was passiert ist, weil das natürlich eine riesen Nummer war. Aber so viele von diesen kleineren Geschichten im Endeffekt, ich sage nicht mal, dass die totgeschwiegen werden, nur das interessiert halt einfach dann niemanden, der, das Fachjargon heißt, der Gatekeeper ist. Also wenn ich jemand bin, der bestimmt was in einer Zeitung landet oder in einem Magazin landet, klar, wenn jemand kommt, der hat eine geile Geschichte darüber recherchiert, dann läuft das mit. Aber das ist auch eine andere Kultur vor 30 Jahren gewesen.
Ja, das glaube ich auch.
Das wurde einfach nicht so breit getreten und jetzt ist es halt ein bisschen anders, Gott sei Dank.
Ja, ich glaube, dass das so ein bisschen vielleicht auch so ein Teufelskreis war, dass da keiner ein Interesse wirklich dran hatte.
Ja.
Da hat es großartig, was drüber zu schreiben oder drüber zu machen, das an die große Glocke zu hängen. Vor allem, weil es halt super schwierig ist, weil man halt in den wenigsten Fällen überhaupt weiß, was genau passiert ist.
Genau,
ja. Weil halt he said, she said, zwei verschiedene Stories. Ich fand es jetzt auffällig, dass bei den Fällen, die ich mir angeschaut habe, eigentlich immer klar war, außer bei Primo, aber das ist eh ein bisschen außen vor, dass es Geschlechtsverkehr gab. Also es geht wirklich nur um sexuelle Gewalt, Sexualstraftäter oder Beschuldigte sexueller Straftaten. Jetzt keine häusliche Gewalt oder so. Habe ich auch viele gefragt, so, ja, hast du auch Miles Bridges drin und so. Ich sage, nee, das ist was anderes. Also das ist nochmal ein ganz anderes Fass. Das wollte ich auch nicht aufmachen. Das wäre dann noch mehr gewesen. Ich habe mich jetzt wirklich nur auf diese Thematik beschränkt. Und das war ja schon mehr als genug, weil es halt echt Fälle gibt, so ja, die man entweder irgendwie mal so am Rande mitgekriegt hat und nicht so genau wusste, was war da jetzt eigentlich, dann wieder vergessen hat als NBA-Fan. Entweder seinerzeit oder dann jetzt irgendwann neulich. Oder halt Fälle, wo man wirklich jetzt nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Also auch Ruben Patterson. Also ich wusste natürlich, dass es kein Kind von Traurigkeit war. Wird ja auch noch im Jay Blazers Artikel erwähnt. Was weiß ich, und Zach Randolph hat ihm das Gesicht gebrochen und sich dann irgendwo versteckt, weil er Angst hatte, dass der sich irgendwie rächt und solche Geschichten. Aber dass der halt das Kindermädchen vergewaltigt haben soll und auch als einer von nur zwei mit Stevenson zusammen auch dann wirklich verurteilt wurde und auch als einziger im Knast war dann für zwei Wochen in der Offseason. Danach hat er auch einen dicken Vertrag von den Blazers bekommen, aber er war im Knast und gilt als schuldig, auch wenn er es nie selber so ganz zugegeben hat. Er hat der Strafe zugestimmt, damit sie nicht so hoch ausfällt, ohne die Schuld zuzugeben. Das ist eine Möglichkeit im amerikanischen Rechtssystem. Das ist so ein dritter Weg quasi zwischen unschuldig plädieren und schuldig plädieren. Und das hat Ruben Patterson halt damals getan. Jedenfalls glaube ich halt, dass, also es kommt nicht von ungefähr, dass viele der Fälle, gerade Karl Malone, hast du ja auch gesagt, hast du in den letzten Jahren mal wieder mitbekommen, weil jedes Mal, wenn jetzt Karl Malone irgendwo erwähnt wird oder irgendwo auftaucht, dann wird es halt ausgegraben, weil die Leute halt sensibler dafür geworden sind und gesagt haben, so, ey, was der damals gemacht hat, das geht halt nicht klar. Er hat eine Minderjährige geschwängert, die dann mit 13 ein Kind bekommen hat, Karl Malones Sohn. Demetrius Bell heißt der, kennt vielleicht die Hardcore-NFL-Fans, weil er dann NFL-Spieler geworden ist. Und Karl Malone war damals Star am College schon, war noch nicht bei den Jazz, von denen er dann später gedraftet wurde und hat sich dann geweigert, Unterhalt für den zu zahlen. Also in den USA oder auf Englisch ist in der Bezeichnung schon Vergewaltigung mit drin. Ich glaube, auf Deutsch wäre das Verführung Minderjähriger oder sowas. Ja. Und auf Englisch ist es halt Statutory Rape, was Karl Malone halt zweifelsfrei getan hat, weil es gab da noch einen Vaterschaftstest. Also er ist der Vater und hatte auch noch zwei andere außereheliche Kinder, was dann sicher noch kein Verbrechen ist, aber halt mit einer 13-Jährigen ein Kind zu zeugen, das wird zu Recht heute dann auch kritischer gesehen als damals, offensichtlich. Er musste dann irgendwann Unterhalt zahlen, aber er wurde nie wegen dieser Statutory Rape irgendwie belangt. Aber vor allem, wie er sich halt auch im Nachhinein dann noch verhalten hat und so, deswegen mit Karl Malone halt heutzutage ziemlich kritisch gesehen, auch als er dann in The Last Dance zu sehen war. Da ist mir das nochmal wirklich untergekommen, weil es dann so einen kleinen Shitstorm auch auf Twitter gab.
Die Chelsea. Aber, soll ich das andere einbrechen?
Ja, bitte.
Das ist jetzt der Punkt halt. Ich meine, ohne Social Media, ohne Leute, die dann sagen, das kann man ja auch mal gut oder schlecht finden, es gibt natürlich auch Beispiele, wo das schlecht ist.
Klar.
Aber in dem Fall, dass Leute sagen, hey, es wissen noch viel zu wenig Leute, was der eigentlich gemacht hat. Und dann, wenn er dann irgendwo auftritt, zweimal Mord zu Beginn, glaube ich, auch nicht anders.
Ja.
Dann kommt dann direkt, so, guck mal, aber hier, was der Typ gemacht hat. So, und das ist dann, wie gesagt, es gibt Dinge, da muss ich sagen, da finde ich es drüber. Aber in dem Fall, man muss die Geschichte einfach erzählen im Sinne von, nur das muss man auch wissen über den.
Ja, genau. Also mir ging es einfach darum, dass die Leute wissen, was da entweder im Raum steht oder relativ zweifelsfrei halt passiert ist. Und dann kann ja jeder damit anfangen, was er will. Also ich habe jetzt hier auch keine Gefängnisstrafen oder sowas für irgendwen gefordert, sondern einfach nur, hey, das haben die Typen damals gemacht, das ist gesichert, das wird ihnen vorgeworfen, das hier weiß keiner so genau. Und dann können die Leute sich überlegen, ob sie noch einen Karl Malone Poster im Zimmer haben wollen oder vielleicht auch nicht. Also das will ich auch niemandem vorschreiben. Auch Kobe. Also bei Kobe war es mir halt auch ein Anliegen, nochmal ganz klar einfach aufzuarbeiten, was die Fakten sind, was er selber gesagt hat in diversen Protokollen, kann man auch nachlesen, wenn man Bock hat. Und wie halt die Gerichtsverhandlung gelaufen ist, wo er dann im Endeffekt nicht, das kam ja gar nicht, die Verhandlung musste quasi abgebrochen werden, der Strafprozess, weil die Klägerin nicht mehr aussagen wollte. Und da machen sich halt viele Fans, was ich halt so erlebt habe in den letzten, jetzt ist das schon fast 20 Jahre her, so einfach oder zu einfach in meinen Augen zu sagen, ja, er wurde nicht verurteilt. Schuldig besprochen, genau, verurteilt und deswegen ist er unschuldig. Und deswegen bin ich weiterhin Kobe-Hardcore-Fan. Und klar, man kann weiterhin Kobe-Hardcore-Fan sein, man kann auch seine Jerseys tragen und ihn feiern. Und ich hatte auch ein Poster von Kobe's Wurf über Dwayne Wade in meinem Zimmer hängen und das ist das Logo von GoToGuys.de gewesen und sowas. Aber ich finde, man sollte wissen, was damals passiert ist, was halt die Fakten sind und was halt offen ist. Und dann kann man das selbst auch interpretieren und dann gucken, was man damit anfangen möchte.
Ja, wir hatten ja die Thematik, als Kobe verunglückt ist, ging es ja darum, wie fangen wir es bei der Pfeife auf. Und dann, das ist ja damals auch sehr, sehr kurz vom, ich richtig erinnere, also glaube ich, relativ ad hoc musste noch was schreiben, dann auch für die aktuelle Ausgabe. Und da gab es damals noch ein, zwei Mails, die wir bekommen haben, wirklich nicht mehr, aber dann, das sind so Mails, die man dann doch eher ein bisschen im Kopf hin und her wiegt, da drin stand, naja, hätte nicht ein bisschen mehr drüber stehen müssen über Colorado, also ne, über die Vergewaltigung. Aber der erste Text, dann haben wir auch zwei gemacht, weil ich auch dachte, okay, das kam im ersten Text wirklich zu kurz, weil es so eine Liebeserklärung war von Robin Barberan, der auch ein riesen Kobe-Fan war, der damals bei Kicks oder bei Kicks ist und dachte, ich mach das jetzt für euch schnell. Und ich so, okay. Aber das hat dann gefehlt, muss man sagen, hat gefehlt. Es war, glaube ich, es ist wirklich auch gar nicht drin, ehrlich gesagt. Ich weiß aber nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass ich gesagt habe, okay, in der nächsten Ausgabe machen wir es aber nochmal, mit ein bisschen größeren Ansatz. Und das hat Jan dann geschrieben, der auch ein lebenslanger Kobe-Fan war, aber der dann auch, das dann wirklich auch haarklein dann wieder erzählt, so. Und, ich finde das heutzutage einfach, Software ist okay, also eins, sehr analog, eins, und entweder der ist schuldig und für immer verbrannt, oder ich will davon alles nichts hören, das ist mein Held, lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Und der Weg, der Mittelweg ist natürlich der beste, so. Also, wenn man, ich glaube, ein schönes Gleichnis, wenn man sagt, also wenn man jetzt ein, Wikipedia-Artikel hätte über Kobe Bryant. Das kann man auf jeden anderen Spieler, auf Carmelo und so auch beziehen, wo irgendwie Sachen passiert sind, die einfach nicht geil sind, die einfach scheiße waren. So. Wenn man bei Kobe jetzt das sieht, dann im ersten Absatz steht nicht drin, der Vergewaltiger Kobe Bryant, sondern da steht drin, Kobe Bryant war ein Basketballspieler, ne, National Basketball Association, bla bla bla, so oft MVP geworden, bla bla. Und dann fasse ich vielleicht im zweiten, vielleicht im dritten Absatz, je nachdem, wie lange der Absatz zu sehen, da muss dann stehen, okay, aber es gab eben auch diesen Vorfall, man muss dann verstehen, was da passiert ist, warum es im Endeffekt kein rechtskräftiges Urteil im Strafprozess gab. In dem anderen Prozess gab es ja, hat er gezahlt im Endeffekt Geld. Das muss da stehen. Und dann kann jeder damit machen, was er will. So, ne? Also nicht sagen, okay, die Alte, die hat gelogen und so. Das fände ich dann ein bisschen schwierig, weil die Fakten ja klar besprechen, dass er sie vergewaltigt hat.
Aber das ist halt nicht mit dem Sex, den sie zweifelsfrei hatten, gibt er ja auch zu, klar, einverstanden
war. Genau, so, das ist ja von meinem Begriff schon Vergewaltigung irgendwie. Ja. Und das Ding ist aber, das musst du den Leuten, die dann, wie gesagt, die das dann für sich selber einordnen müssen, das musst du denen erzählen. So, aber Carmelone auch. Ne? Und dann kann man sagen, ich trenne das Werk vom Künstler oder halt nicht. Da gibt es ja auch keine richtige Antwort. Nur für mich die richtige Antwort in einem anderen Bereich ist, man muss es erzählen dazu, muss die Fakten geben und dann kann jeder das anders bewerten. So. Und das muss aber passieren. Man kann es nicht totschweigen, nicht rausnehmen.
Ja, genau. Bei Chauncey Billups war es ja auch dann prominent, als er Headcoach von den Blazers wurde. Ich hatte davor noch nie davon gehört, glaube ich.
Nee, ich auch nicht, ja.
War ja auch nach seiner Rookie-Saison oder während seiner Rookie-Saison, zu Beginn seiner Rookie-Saison, sehe ich hier gerade in meinem eigenen Text. ist jetzt schon eine Weile her, dass ich ihn geschrieben habe. War da halt irgendwie unterwegs mit seinen Teammates Ron Mercer und Antoine Walker, der nicht nur pleite gegangen ist, sondern auch hier irgendwie involviert war, denn es ging um seine Ex-Freundin. Und irgendwie hatten Billups und Mercer mit ihr Sex an dem Abend, so viel steht fest. Und dann wurde sie aber auch vergewaltigt und niemand will es gewesen sein. Da kommen irgendwie auch noch andere Typen, Homies von Antoine Walker, irgendwie in Frage. Also auch ein sehr, sehr verworrener Fall, ein hässlicher Fall, ein ekliger Fall, wo man aber im Endeffekt auch keine Handhabe hatte. Und dass ja dann auch Chauncey Billups Karriere nicht weiter im Weg stand, weil es natürlich auch keinen Strafprozess gab oder so, weil ich habe mir dann ein Interview durchgelesen mit dem damaligen Staatsanwalt, der halt gesagt hat, der war sich halt sicher, dass Mercer und Billups sie nicht vergewaltigt hatten. Er sagt ganz klar, die Frau wurde vergewaltigt, Billups und Mercer hatten Sex mit der, aber er hat gar keine Anzeichen gesehen, dass die das waren und deswegen wurde es dann auch nicht weiter verfolgt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr shady, sage ich jetzt mal. Und es ist halt auch so ein Fall, also das ist ja bei Anthony Lamb zum Beispiel noch krasser, wo es halt nicht mal eine Anzeige gab, wo dann jetzt halt neulich auch der Vertrag ja von einem Two-Way konvertiert wurde zu einem normalen NBA-Vertrag und da kam es dann auch nochmal kurz auf, wo er sich dann halt ein GM wie Bob Myers fragen muss, was soll ich hier überhaupt machen jetzt? Also es gibt diese Anschuldigungen, die halt indirekt sind, weil seine Ex-Freundin quasi mit anderen Leuten zusammen die University of Vermont ist es verklagt, weil sie es damals da gemeldet haben oder viele so Fälle von Vergewaltigung oder sexueller Gewalt der Universität gemeldet haben und der NCAA gemeldet haben und die das halt so unter den Tisch fallen lassen haben und den Teppich gekehrt haben, gerade wenn es halt irgendwelche High-Profile Collegiate Athletes waren, wie halt Anthony Lamb, der im College ein krasser Basketballspieler war und es jetzt im Endeffekt auch in die NBA geschafft hat. Und auf der anderen Seite steht halt ein Bob Myers, der sagt, okay, es gibt diese indirekten Anschuldigungen, es gibt aber nicht mal eine Anzeige, geschweige denn ein Urteil oder irgendwas Rechtskräftiges oder irgendwelche Beweise. Und soll ich jetzt auf dieser Basis diesem jungen Mann Anthony Lamb einen Vertrag verwehren oder irgendwie Steine in den Weg legen? Die Rockets und Spurs haben doch auch schon unter Vertrag gehabt, so, was soll er da jetzt machen? Und ich finde, das zeigt die Komplexität ganz gut. Oder auch die Blazers jetzt, wenn die jetzt halt 25 Jahre später sagen, okay, wir haben uns das nochmal angeguckt, wir haben jetzt keinen Grund gesehen, wieso Chauncey Billups nicht unser Headcoach sein kann. Ja, weiß ich halt auch nicht, was ich dagegen sagen soll.
Ich meine, das ist ja die eine Frage, wo wir, glaube ich, momentan oft drauf zurückkommen in allen möglichen Bereichen. Ne? Ich mag dieses Wort Cancel Culture eigentlich nicht, weil ich denke, das ist einfach ein blödsinniges Wort. Aber es ist, für mich ist eine Frage so von verzweiten Chancen und auch vergeben. Und ich denke einfach, also wenn ich mir unser Rechtssystem angucke, Gott sei Dank ist es ja, wäre mal die eine Geschichte hinter Gittern, die eigentlich meine Lieblingsgeschichte ist in dem Heft, ehrlich gesagt, von Basti Germann, der in der Justizvollzugsanstalt in Siegburg war, die also auch ein Basketball-AG haben und mit den Leuten da gesprochen. Und da ist ja auch ein großes Thema. Also wann ist Gerechtigkeit? Also wann hast du, wenn du was getan hast, wann hast du deine Strafe verbüßt?
Ja.
So, ne? Und es gibt da natürlich zum einen das, was wir als Justiz auch nennen, ne? Da wirst du verurteilt und landest vielleicht in der Justizvollzugsanstalt oder du landest eben nicht da, aber schauen Sie, Philipp, jetzt mal als Beispiel bleiben. Und was machen wir dann so als dieser Court of Public Opinion, wie das die Amerikaner nennen? Was machen wir persönlich daraus? Also kann ich jemanden wie John C. Billups, Anthony Lamb vergeben? So, ne? Also können die überhaupt, oder kann Carmelo überhaupt sich rehabilitieren in unseren Augen für das, was er getan hat? Wenn es jetzt schon Ewigkeiten her ist, ich glaube, zu der einen Tochter hat er danach auch wieder eine Beziehung aufgebaut.
Ja, Charlotte so. Ford, die
WNBA-Spielerin. Genau. Und ich finde, es ist immer sehr, sehr komplex, weil ich meine, vielleicht kennt das auch der eine oder andere, der zuhört, glaube ich, ich kenne es von mir auch. Man ist sicherlich auf jede Entscheidung stolz, die man im Leben getroffen hat. Das muss ja nicht mal Verbrechen sein.
Ja.
Und man hat sicherlich auch Punkte in seinem Leben, wo man denkt, oh, ich würde mir wünschen, dass diese Person mir vergibt, dass man sich normal wieder begegnen kann. So. Und manchmal passiert das und dann ist es toll und man freut sich. Und manchmal passiert es nicht und dann trägt man so ein Trauma Ewigkeiten mit sich rum. Das ist ja eine sehr persönliche Geschichte. Jetzt immer wie Anthony Lamb. Jetzt mal abgesehen davon, was damals passiert ist, wirklich.
Ne? Ja, genau, wir wissen es ja nicht mal, ob er schuldig
nicht,
ne? ist. Ja.
Und jetzt dann zu sagen, selbst wenn er schuldig wäre, und zu sagen, wenn man Jahre später, nee, du darfst hier, was mal runterbrechen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, du darfst hier nicht arbeiten. Mhm. Dann denke ich mir, okay, cool. Natürlich ist es, können die Warriors in dem Fall entscheiden, ob sie das wollen und auch dann, ne, das, was danach dann kommt, eben, ne, die Tweets, die, was ich, die Empörung. Aber am Ende des Tages, wenn wir uns mal ins Allgemeine beziehen, also dann jemanden seine Arbeitsgrundlage, die Lebensgrundlage zu entziehen und zu sagen, nee, Basketball kannst du nicht spielen, nicht hier, spielen wir lieber in Europa, sonst wo die Leute nicht kennen. Ich finde das schwierig. Ich frage mich, wo ist da die Grenze? Ab wann ist es so und wann ist es nicht mehr so? Ne? Weil Kobe hat ja auch noch da auch relativ lange Basketball gespielt, muss man auch sagen. So.
Ja.
Also das sind Sachen, da finde ich, schießen heutzutage viele Leute sehr, sehr weit über das Ziel hinaus. Du kannst das alles scheiße finden, du kannst sagen, ich gucke mir keine Warriors mehr an, wenn Anthony Lamb spielt, okay. Oder ich komme keine Blazers machen, sondern der Trainer ist, ist ja alles richtig. Aber diesen Anspruch immer zu haben, nein, der muss weg und dann mit Mistgabeln da durchs Netz zu ziehen, das finde ich halt schwierig im Endeffekt.
Ja. Ja, also vor allem, solange man überhaupt nicht weiß, was genau war und ob die Person überhaupt schuldig ist, dann ist es ganz schwierig natürlich. Und wie du schon sagst, also selbst Leute, die sicher ein Verbrechen begangen haben, schuldig sind, vielleicht auch geständig waren und so im Knast sitzen und so. Das Ziel ist ja immer, und das finde ich auch richtig, die Reintegration in die Gesellschaft, die Rehabilitierung, die Vergebung im Endeffekt, das Absitzen von der Strafe. Sonst könnte man auch wieder die Todesstrafe einführen und so, wenn du sagst, okay, der hat das Recht, normales Leben zu führen oder auf Leben allgemein verwirkt mit seiner Tat und so. Und daran glauben wir ja nicht hier in unserer Gesellschaft, in unserem Rechtssystem. Und das finde ich auch alles richtig. Aber die Frage ist halt immer, das ist die ganz schwierige Frage, die philosophische Frage ist, wann ist die Schuld verbüßt und was darf diese Person dann wieder tun? Neulich gab es auch eine Diskussion im Supporter-Discord von Jeden Tag NBA. Da ging es um Miles Bridges, weil ja die Hornets irgendwie damit liebäugeln, den zurückzuholen. Lamelo Ball hat da auch schon gesagt, ja, der fehlt, dann soll er wieder kommen und so. Und dann, und bei ihm ist es ja auch so, also der hat auch die Tat nicht zugegeben, aber der hat auch die Strafe anerkannt. Das war auch dieser dritte Weg im Prinzip. Seine Frau vor seinen Kindern verprügelt zu haben. Und das ist eine abartige Arschlochaktion, gar keine Frage. Ich bin froh, dass er diese Saison nicht in der NBA gespielt hat. Die nächste Frage ist halt, soll der irgendwann wieder in der NBA spielen dürfen? Und wenn ja, wann? Also keine Ahnung, habe ich auch keine Antwort drauf. Aber es gab halt auch Leute dann in dieser Diskussion, die gesagt haben, der darf nie wieder in der NBA spielen. Will ich einfach nie wieder in der Liga sehen. In der NBA zu spielen, weil du das Talent hast, ist ein Privileg. Aber das hat er jetzt halt durch diese Tat verwirkt. Und das ist ja dann im Anführungsstrichen nur ein Berufsverbot, was es in anderen Bereichen auch gibt. Wenn du da irgendeine bestimmte Straftat begangen hast, dann darfst du auch nie wieder in dem Bereich arbeiten. Und es ist ja noch nicht mal ein Berufsverbot per se, dass er nie wieder irgendwo Basketball spielen kann, weil, wie du gerade schon gesagt hast, irgendwo am Arsch der Welt, da juckt es wahrscheinlich keiner, sind ja einfach nur froh, dass sie so einen krassen Spieler haben dann und können darüber halt irgendwie hinwegsehen. Aber ich bin da sehr gespannt, wie die NBA oder die Hornets oder irgendein anderes Team sich da entscheiden werden und ich habe auch nicht die perfekte Antwort drauf, ehrlich gesagt.
Ne, der wird auf jeden Fall wieder in der NBA spielen. Die Frage ist halt,
ich denk's auch,
was passiert dann als Strafe nochmal on top, weil es gibt dann in dem Fall zwei Rechtssysteme. Das wirkliche in den USA, wo er seine Strafe bekommen hat. Und dann gibt's, also es gibt eigentlich sogar drei. Und dann gibt's die NBA, die sagen kann, pass auf, du kannst ja gerne eine Strafe unterschreiben, aber muss ich die ersten 40 Spiele bist du raus oder so.
Ja.
Und das kostet ihnen auch Geld dann. Es ist ja nicht nur bezahlter Urlaub, den er dann bekommt. Unbezahlt. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Strafe. Das ist natürlich das Privatleben von ihm. Also ich denke, also bei Dana White gab es diese Diskussion. Der hat ja sich eigentlich rauswinden wollen, also der Chef von der UFC, oder der Hype-Man der UFC-Chef ist er ja nicht mehr, der seine Frau geschlagen hat, da on camera, also eine schöne Backpfeife verpasst, glaube ich sogar zwei. Mhm. Irgendeine Party war das. Das lief dann über TMZ und so. Und dann ging es natürlich auch darum, ey, du, also warum darfst du jetzt hier bei jedem UFC-Event wieder am Start sein? Also du musst eigentlich gesperrt werden, du musst suspendiert werden von der UFC. Und dann hat er gesagt, ja, also meine Strafe ist ja, dass meine Frau mir nicht mehr vertrauen kann, dass ich jetzt gebrandmarkt bin als Frauenschläger und so. Und das ist der Blödsinn. Das ist nicht die Strafe. Das ist die Konsequenz aus dem, was du getan hast. So, ne? Da kommt keiner und sagt, wir überlegen, was jetzt passiert, sondern das hast du zu verantworten für dich selber. Und das ist dann auch so ein Bereich, wo das ist natürlich eine Bestrafung in dem Sinn, aber das passiert ja von allein. Das ist der dritte Weg. Aber die anderen beiden Strafen müssen eben auch sein. Und wenn, ja, je nachdem, was die NBA da sagt, und ich denke mal, 40 Spiele ist vielleicht gar keine schlechte, schlechtes Over-Under vielleicht. Mhm. Danach muss man dann aber auch, denke ich, sagen, okay, ich kann ja selber dann für mich entscheiden. Ich sage, ich gucke mir die nicht mehr an, was weiß ich, oder ich schreibe ein paar angry Tweets, das kann ja auch alles passieren. Nur, wie gesagt, Berufsverbote in jedem Berufsfeld gibt es ja in der Regel einfach, weil du in dem Beruf, wenn du als Arzt irgendwie umgebracht hast, so, dann ist vielleicht ganz gut, dass du nicht mehr Arzt bist, so, ne, oder wenn du als Rechtsanwalt.
Ich habe neulich erst einen True Crime Podcast gehört, da durfte ein Arzt wieder arbeiten.
Ja, siehst du, also dann.
Ja, ne, dann weil ein psychologisches Gutachten ergeben hat, dass er, dass seine Patienten nicht gefährdet sind, von ihm umgebracht zu werden, und er ist ja ein guter Arzt.
Ach so, ja.
Fand ich aber auch, fand ich wild.
Total wild, ja.
Und er hat dann auch nochmal jemanden umgebracht. Aber jemand.
Ja, immerhin. Und dann denke ich halt, bei jemand wie Bridges, ja, ich hatte ja auch Riesenprobleme mit dem, gar keine Frage. Aber dann würde ich auch immer davon abhängig machen, wenn man mit dem jetzt spricht. Und jetzt nicht, dass ich Adam Silver unter vier Augen nochmal, Junge, jetzt schlägst aber niemanden mehr, sondern wirklich, ne, dann einen Psychologen ranziehen, der sich auch keinen Bullshit erzählen lässt, dann Gutachten. Man muss halt Reue sehen, finde ich. Und dann denke ich, darf auch wieder Basketball spielen. Das Thema hat Basti ja sehr krass aufgearbeitet bei Hintergittern, weil er ja auch selber ein Freund von ihm ermordet wurde. Und der Täter war, glaube ich, nach 7, 8 Jahren wieder frei. Und er sitzt dann halt dann in der JVA mit eben auch Leuten. Er fragt die nicht, was sie gemacht haben, aber man weiß schon, die sind nicht da, weil sie irgendwie 2 Comic-Hefte am Kiosk geklaut haben. Mhm. Und er fragt sich halt, okay, jetzt sitze ich hier, die spielen Basketball, die haben Spaß. Ich weiß, mein Freund lebt seit ein paar Jahren nicht mehr, weil er eben, glaube ich, erstochen wurde. Scheiße. Wie kann das sein? Wo ist hier die Gerechtigkeit? Und spricht auch mit den Mitarbeitern und so davon. Und da finde ich den einen, die heißen ja beide Jürgen, aber der Mitarbeiter von der JVA, ich glaube, es ist ein Zitat, wo er sagt, naja, wenn die Leute nur einsperrst, dann machst du sie halt richtig kaputt und dann gibt's halt keinen Weg zurück ins normale Leben. Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Satz auch genau für diese Thematik. Ne? Klar kannst du mal als Bridges sagen, nee, du darfst nie wieder spielen und sicherlich ist das auch eine kranke Strafe und da fliegt eine Menge Geld, damit. Aber wie gesagt, bringt das irgendwas, außer dass du das Problem vielleicht los wirst und dann ein paar Tweets nicht bekommst. So, ne?
Ja, was ich auch einen wichtigen Punkt fand, ist klar, Reue, also so echte Reue, nicht nur so, hey, ich würde gerne wieder ein paar Millionen verdienen, ich sage jetzt einfach mal sorry. Und er könnte ja dann auch als Fürsprecher gegen Frauengewalt auftreten, weil er eine riesige Plattform hat und die Aufmerksamkeit bekommen würde, aber wenn man einfach nur das so ein bisschen totschweigt, 40 Spiele sperren, er spricht nie wieder drüber, fände ich, glaube ich, nicht so geil.
Ja.
Weil dann, ja, schafft man ja auch irgendwie so einen Präzedenzfall oder halt irgendwie so ein negatives Vorbild, so, ey, du kannst deine Frau vor deinen Kindern verprügeln, dann bist du halt 1,5 Jahre raus und dann kannst du wieder Millionen verdienen und vor tausenden jubelnden Zuschauern zocken und danken und alles. Ja. Also, da bin ich echt gespannt und hoffe, dass die NBA das richtig handhabt. Und man muss ja auch dazu sagen, das ist auch ein bisschen das Fazit von meinem Text, dass die NBA offensichtlich dazulernt. Also ich finde es ja auch einfach nur sick, dass DeSean Stevenson, glaube ich, für 3 Spiele gesperrt wurde, nachdem er eine 14-Jährige abgefüllt hat, um mit ihr Sex zu haben in seiner Heimatstadt in der Offseason, als er selber, ich glaube, 20 war. Und ja, also 3 Spiele Sperre,
fucking Witz. Das ist ja eine Diskussion, die wurde ja viel, viel mehr noch geführt in der NFL in den letzten Jahren, wo der Commissioner Roger Goodell ja quasi derjenige ist, der dann mehr wie alleine entscheidet, wenn ich es richtig mitbekommen habe, wie die Strafenmaße da sind und dann stellen wir es auch krass Augen zugedrückt worden und so. Von daher, ich denke, die NBA ist da auch jemand, eine Liga, die aber echt dazulernt, die sich auch auf über vielen Themen auf der richtigen Seite steht und sich klar positioniert.
Ja,
und deshalb, umso gespannter bin ich auch, was damit mit Bridges passiert, ja.
Ja. Okay, wir haben nur noch ein paar Minuten. Also, ich glaube, über das Heft haben wir jetzt ausführlich gesprochen. Entweder ihr habt es schon und könnt das alles dann nachlesen und nachvollziehen, was wir hier besprochen haben. Oder ihr legt es euch zu auf gotnextmac.de. Ihr könnt natürlich im besten Fall gleich ein Abo abschließen. Dann bekommt ihr das Ding alle 3 Monate nach Hause geliefert. Und ich kann schon mal spoilern, dass ich für die nächste Ausgabe auch wieder was machen werde. Ich bin auch froh übrigens, wir hatten auch kurz drüber geschrieben, ob ich vielleicht über Tim Donaghy schreibe oder über die Spiele, die ihre Millionen verblasen haben und so. Und dann habe ich auch gedacht, ja, das muss eigentlich auf jeden Fall rein und ich hätte auch Bock auf die Themen, aber ja, wir haben halt alle nur begrenzt Zeit, der Tag hat nur 24 Stunden und ich war da in Paris und so.
Ja, und die Themen sind ja alle drin.
Und die sind dann trotzdem drin gelandet. Ich war echt froh. Ich glaube, Jan hat beide Texte geschrieben.
Ja.
Shoutout an ihn an dieser Stelle auf jeden Fall. Also ja, geiles Ding auf jeden Fall. Ja. Wir reden ja eigentlich normalerweise über aktuellere Themen. Letztes Mal, ich kann mich noch erinnern, weißt du noch, worüber wir am Ende gesprochen haben?
Nee, weiß ich nicht.
Das war Free Agency Anfang Juli,
Als
es gerade ein bisschen ruhiger geworden war. Ich meinte, ja, da komme ich dann mal nach Berlin. Und da war Kevin Durant's Trade-Forderung noch im Raum. Und ich muss kurz einen Victory Lap drehen. Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber er ist bei den Suns gelandet.
Ein bisschen gedauert,
Jetzt stehen die Playoffs und das Play-In, die Postseason, wenn man es irgendwie zusammennehmen will, ja kurz bevor, 1,5 Wochen Regular Season, haben wir noch so 6-7 Spiele. Und 2 Themen sind, glaube ich, in aller Munde. Zum einen das MVP-Rennen, zum anderen, was ich aber deutlich wichtiger und interessanter auch finde als dieses leidige MVP-Rennen, ist die Situation in der Western Conference und wer da jetzt noch ins Play-In kommt und wer überhaupt durch den Westen durchkommt oder in die Finals kommt. Deswegen jetzt noch hier Rapid-Fire-mäßig, bevor wir den Raum räumen müssen. Wer ist denn MVP-Stand heute?
Boah. Wahrscheinlich immer noch Jokic, aber ich denke, es wird sich bis in die letzte Woche reinziehen im Endeffekt, weil ich glaube, es gibt 2 Antworten. Also du kannst, wenn du klar Analytics dir anguckst, dann geht kein Weg an Jokic vorbei.
Ja.
Und wenn du nur Narrativ und sowas mit reinnehmen willst, dann ist es entweder Giannis oder Embiid, die drei, einer von den drei. Aber ich habe auch überlegt, ich mache es erst in der letzten Woche mal, lege ich mich da fest.
Ja, ich auch. Finales Awards-Update gibt's nächste Woche. Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheiden werde, aber ich glaube, dass Jokic es wirklich nur zum 3. Mal gewinnen kann, wenn er dann relativ, also ich meine, es kann ja gar nicht mehr so klar sein, wenn es eine Woche vorher noch nicht glasklar ist, aber wenn es nicht besonders kontrovers wäre, und das halte ich schon jetzt eher für unrealistisch mittlerweile. Wobei ich glaube, dass Embiid jetzt nicht gespielt hat, das wird eben dafür, dass nur 1 von 2
auf
das Spiel war, das wird so schwer wiegen, glaube ich, aber es ist natürlich Schwachsinn.
Ja. Aber das krass ist wirklich, das ich denke, wenn du mit klarem analytischen Blick drauf guckst, dann sprechen alle Zahlen halt knallhart. Deswegen sagt Embiid ja auch, ja, die Zahlen verschönern ja auch Defense manchen Leuten. Er meint ja ganz klar Jokic damit.
Ja.
Aber ja, ich bin einfach mega gespannt, wie das welches Narrativ sich im Endeffekt dann verfestigt da.
Okay, dann Play-In im Westen. Kommen die Mavs noch in die Postseason? Sie stand heute auf Platz 11.
Das ist ja so, es ist so random da alles. Weißt du, welche Tiebreaker da alle jetzt reinspielen zwischen den 3, 4, 5 Teams, die da alle gleich sind?
Nee, das weiß ich nicht auswendig.
Siehst du jetzt auch schon? Ne? Und jetzt, wenn man dann sagt, gestern Abend kam die Frage auch über im Fragestream. Ich sehe, ich kann das gar nicht beantworten, weil ich nicht
Record
weiß.
Record gegen die Conference.
Der erste ja Record gegen den anderen. Gegen den gleichen.
Direkter Vergleich.
Direkter gleich. Dann gegen die Conference. Nee, erste Division. Nee, erst Conference, dann die andere Conference, irgendwie so eine Scheiße. Und wenn du da schon wirklich vom Hölzchen auf Stöckchen kommst, weil es kann ja sein, keine Ahnung, dass du nicht 41 Siege brauchst, wenn der andere 41 Siege hat, um reinzukommen, sondern du brauchst halt 42, weil du gegen den direkten Vergleich hast. Da gibt's ja auch da ja Vergleiche und so.
Ja.
Also ich denke immer noch, dass vielleicht Oklahoma City auch nochmal gesagt, ach komm, lass uns einfach hier nochmal einen Pick abgreifen, so.
Schön angeschlagen.
Ja, das ist überhaupt mal Spiel, wundert mich, wie Sam Presti das jedes Jahr macht.
Ja.
Dass er noch keine Plantar Fasciitis hat dieses Jahr. Aber Dallas ist schon echt, das ist schon echt bedenklich. Also bedenklich sind, finde ich, wenn Luca dann sagt, ja, ich bin so frustriert, aber auch vor allem wegen off the court. Ich denke, okay, scheiße.
Ja, und irgendwas ist da im Busch.
Ich meine, mit seiner Mutter, da gab es ja eh schon länger jetzt Probleme, ne, und so, verklagt die ja auch und alles. Aber weiß ich nicht, das ist schon länger, also das jetzt aktuell ist, kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Aber ich sag mal so, wenn man die ganzen Gerüchte um Andrew Wiggins liest, und dann so ein bisschen das extrapoliert, dann, ja, das hat Moritz in meinem Podcast auch gesagt letztens, er meinte, hey, viele vergessen einfach, dass einfach auch Menschen dahinter stecken. Ja, Menschen klar. mit ganz eigenen normalen Problemen. Und ja. wer weiß, was für Probleme Luka Doncic da gerade in seinem Privatleben hat.
Ja. Favorit in der Western Conference für dich?
Ich glaube, ich war noch nie so ratlos, was die Western
Conference angeht. Ich auch nicht. Jeder.
Ich meine, ich denke, deine Suns, wenn KD spielt, dachte ich so, okay, aber jetzt, wann kommt er denn wieder? So, ne? Das ist 2 Tage vor Schluss.
Das heißt jetzt heute Nacht.
Heute Nacht sogar schon, okay, also ich gelesen das morgen. Ja. Reicht das dann mit der Bank? Keine Ahnung.
In dieser Western Conference schon eher als normalerweise.
Aber warum sollte es dann zum Beispiel nicht auch für die Lakers reichen, wenn die reinkommen, wenn die alle fit sind? So, ne? Also es ist halt,
ja.
Also wenn ich heute auf jemanden festlegen sollte, ganz ehrlich.
Es ist auch insane, dass die Lakers überhaupt auch im Gespräch sind.
Mit einer negativen Bilanz. Alles insane. Aber Teil von mir sagt immer noch, ey, warum nicht doch Denver, weil die hatten nur so eine schwache Phase und irgendwie klar, Defense ist ein Riesenthema, aber Offense ist ja schon geil bei denen. Auf der anderen Seite, ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Vielleicht bewertet man das auch krass die Grizzlies unter, einfach weil sie jetzt lange ohne Jar spielen muss und weil sie natürlich auch ihre eigenen
Probleme haben. Ohne Adams, haben. Clark out for season.
Ja, genau.
Die Kings, 16 Jahre, direkt
gefallen. Zweifel eigentlich Golden State, aber ohne Wiggins, glaube ich, kann Payton einfach auch nicht auffliegen. Und danach sind wir ja schon bei den Jungs, die gucken müssen, ob sie überhaupt reinkommen, die Playoffs.
Clippers halt, aber jetzt ist Paul George raus.
Ja, falls dann der wiederkommt. Und mittlerweile glaube ich auch, dass sie fast so ein bisschen zu alt werden auch.
Ja, jetzt haben wir alle Teams genannt, die aktuell drin in Top 11 sind, außer die Pelicans, aber da Zion würde ich auch überhaupt nicht drauf vertrauen. Ja, es wird ein Team werden, was eigentlich einen Flaw hat,
was normalerweise nicht schaffen würde. Im Zweifel würde ich sagen, sind es wahrscheinlich sogar deine Suns, die ich da jetzt vorne sehen würde, wenn KD wirklich bei 100% zurückkommt.
Ja, ohne den schaffen sie es auf keinen Fall.
Nee, ohne den ist gar keine Chance.
Ja, aber die Chance ist da, dass er vielleicht...
Aber mit ihm, sag mal, wenn du dann zumindest 3, 2,5 Superstars hast und die passen ja auch die spielerische Stärke zusammen, klar brauchst du eine Bank, aber Bank wird kürzer. Ich würde fast so sagen, die Suns, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, bei allen haben wir diese eine riesige Frage und da ist halt die Frage, was mit.
Ich finde, bei den Suns ist gar nicht die Bank das Problem. Die haben schon viele Bankspieler, aber eher so der fünfte Starter oder der fünfte Spieler in der Closing Lineup, das Okogie ist oder Torrey Craig oder Terrence Ross. Ich meine, die können entweder nicht wirklich konstant werfen oder nicht verteidigen oder überhaupt nicht dribbeln. Also haben immer ein riesiges Problem eigentlich. Aber wenn halt auch Paul muss ja mal einigermaßen fit bleiben. Also wenn KD und Booker fit sind und auch Ayton, weil von den Backup-Bigs halte ich ja nach vor auch nicht so super viel.
Ich meine, bei der Suns Problem der Bank gibt es da, also traditionell gibt es ja eigentlich bei jedem Meister gibt es ja irgendwie so einen Spieler von der Bank, aber manchmal auch zwei, die gewinnen dir so im Verlauf der Playoffs 1, 2, 3 Spiele. Mhm. Einfach weil das Spiel ist von, was weiß ich, ne? Das ist das Torrey Craig Game, also Campaign. Und da fehlt mir einfach so krass das Vertrauen in diesen zweiten Anzug, dass ich denke, Campaign kann der überhaupt irgendwann spielen in den Playoffs, weißt du, was ich meine? Also da bin ich echt sehr gespannt, ob da irgendwer sich hervortut. So. Ish Wainwright vielleicht.
Oh Gott. Ja. Der darf jetzt in den Playoffs spielen, der wurde konvertiert. Okay, ja, also ich glaube, ich bleibe bei Phoenix. Das war letztes Mal auch meine finale Antwort bei unserem letzten Thema im Pod und es hat funktioniert. Und das letzte Mal, als die Suns in den Finals waren, da haben wir im 5D-Show-Stream besprechen können. Damals leider mit dem schlechteren Ende für Phoenix, ja. Ja, vielleicht kommt auch Wiggins einfach zurück und die Warriors never underestimate the heart of a champion. Wir werden sehen. Okay, Dre, vielen Dank, dass du hier am Start warst und auch über die schweren Themen hier mit mir gesprochen hast in der Dark Issue. Ich finde es auch ganz cool, wenn man über die Print-Sachen nochmal spricht in einem Audioformat. Ich hatte das mit dem Torben schon mal gemacht nach der ersten Issue mit die GOAT-Issue mit den Greatest of All Times und habe gedacht, jetzt zu dieser Ausgabe, da würde ich gerne mit dir
sprechen. Ja, nice.
Klar. Auf jeden Fall. Wo ihr Dre hören und sehen könnt und lesen könnt, muss ich glaube ich nochmal sagen. Heißt alles irgendwas mit God Next normalerweise.
Einfach googeln.
Ja. Ja, hast du noch irgendwas zu pluggen? Schreibst du mal wieder ein Buch? Oder?
Love This Game gibt's ja noch. Also wer vielleicht ein bisschen mehr wissen will und einsteigen will im Basketball, vielleicht für die ganzen Top-Nerds wahrscheinlich nicht zu empfehlen, aber das gibt's ja überall.
Also gibt's schon interessante Stories und Anekdoten noch.
Ja, Anekdoten gibt's auch, genau. Von daher, das gibt es im Buchhandel. Vielleicht mal wieder. Nehmt doch mal ein Buch in die Hand. Muss ja nicht mal ein Podcast sein oder ein YouTube-Video. Genau, mal ein Buch.
Genau. Buch oder ein Bookazine, ja, genau. God Next, The Magazine. Alles klar. Danke dir, Dre. Allen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.